Ja, herzlich willkommen zur Church und auch von mir. Mein Name ist Thomas Bachmann, Pfarrer in dieser Gemeinde. Wollte noch mal kurz sagen, Corinna wird aufgenommen heute beim Abendmahl. Genau, ja. Heute Morgen haben wir schon zwei aufgenommen in die Gemeinde. Es wird immer so, ist immer so, dass man das Abendmahl miteinander feiert und dann einfach dabei ist. Und ganz großartig, ich sehe gerade die Emma. Die wird nämlich am Donnerstag getauft im Kuhsee und der Tom. Und auch das ist großartig. Einfach ein Zeichen davon. Menschen haben das Bedürfnis zu glauben, kommen zum Glauben. Und wir dürfen dabei sein, das groß feiern. Genau. Für andere beten. Zwei Brüder, Mike und Julian, sprechen ihre Gebete vor dem Zu-Bett-Gehen. Am nächsten Tag hat Mike Geburtstag und er schreit ganz laut, Gott, bitte, bring mir ein neues Fahrrad, eine Eisenbahn und ein ferngesteuertes Auto. Ja, Julian dreht sich zu Mike und sagt, Mann, was schreist du denn so? Gott ist doch nicht schwerhörig. Ja, Gott nicht, aber die Oma. Okay. Ein paar Vorgedanken zum Gebet, zur Predigt heute. Bitten und empfangen ist zwar der Zweck von Gebet oder ein Zweck von Gebet, aber es ist nicht der Hauptzweck. Gott möchte Bedürfnisse stillen. Er möchte. Aber das Bitten sollte nicht unser Gebetsleben bestimmen. Würden wir Gott mehr lieben, ist meine These, noch mehr anbeten, uns mehr an ihm freuen, dann hätten wir wahrscheinlich weniger zu bitten. Nun, der Text, der uns gegeben ist heute, ihr habt es gehört vorher aus dem zweiten Buch Mose, viele Christen denken, dass der einzige Unterschied zwischen dem Alten und dem Neuen Testament eine leere Seite ist. Weiß gar nicht. Also die leere Seite, das muss ich mal hier finden, Maleachi, genau, eine leere Seite in der Bibel. Das markiert den Unterschied, Altes und Neues Testament. Sie verstehen nicht, dass die Einsetzung des neuen Bundes durch Jesus einen gewaltigen Unterschied in der Wirkungsweise der Dinge im Reich Gottes nach sich gezogen hat. Und zwar das Gebet mit eingeschlossen. In unserer Geschichte steht ja Mose zwischen Gott und seinem Volk. Und Mose war auf dem Berg und die 10 Gebote empfangen und das Volk hat schändlich gehandelt. Sie hatten sich von Aaron ein goldenes Kalb bauen lassen. Ja, und den Zorn Gottes heraufbeschwört. Und Mose will nun für das Volk eintreten und Gott sagt zu Mose, geh mir aus dem Weg, lass mich in Ruhe, sagt Gott. Ich will an dem Volk so handeln, was es verdient hat. Also indirekt sagt Gott auch, Mose, du hast Recht oder du hast Macht über mich. Wenn du um Erbarmen flehst, dann werde ich mich abhalten lassen, das Zorngericht zu verhängen. Und Mose fordert Gott auf, sagt, lass dich gereuen, Gott, ein mutiges Gebet. Und Gott lässt sich reuen und er hört. Nun, manche Fürbitter behaupten das noch heute, genau wie bei Mose, so ist es auch bei uns. Gott, verhänge nicht dein Gericht über uns, über unser Land. Ja, lass dich überreden, Gott, lass dich gereuen. Nun, Jesus erzählt mehrere Geschichten über das Beten. Da ist zum Beispiel dieser mürrische, verschlafene Freund in Lukas 11. Ja, ein Freund kommt und sagt, ich habe kein Brot und klopft bei seinem Freund und er macht das Fenster auf und sagt, lass uns in Ruhe, die Kinder schlafen schon, ist schon spät. Ja, und dann heißt es nur, wegen seinem ständigen Klopfen und da er keine Ruhe gibt, macht der Freund dann die Tür auf und gibt ihm das Brot. Nun, Gott ist nicht dieser zögernde, verschlafene Freund. Das ist überhaupt nicht der Vergleichspunkt. Wenn wir denken, Gott würde sagen, fall mir nicht zur Last, ja, ich habe die Nase voll von dir, so wie bei Mose, dann irren wir gehörig. Denn das ist die falsche Gebetshaltung. Wir leben in einer ganz anderen Zeit, unter ganz anderen Voraussetzungen, unter einem neuen Bund. Im 1. Timotheus schreibt Paulus, mit welcher Haltung wir im neuen Bund beten sollen. Da heißt es, so ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Für alle Menschen, für Könige, für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als Zeugnis zur rechten Zeit. Im neuen Bund ist also der einzige Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus. Sünde ist kein Problem mehr, weil Wiedergutmachung stattgefunden hat. Gott ist nicht zornig und er steht auch nicht im Begriff, unser Land oder diese Welt zu zerstören. Und du und ich, wir stehen auch nicht zwischen Gott und dem Menschen als ein Mittler. So wie damals Abraham noch bei Sodom und Gomorra und eben Mose. Nein, Jesus hat alles verhandelt, vollkommen, vollkommenes Opfer. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Also für Mose war es angemessen, so zu beten, weil Jesus noch nicht gekommen ist. Und Gottes Zorn noch nicht besänftigt worden war. Sünde musste verurteilt und bestraft werden. Aber danach trug Christus das Strafgericht für alle Sünde. Und zwar der vergangenen, damaligen Zeit, die heutigen und die zukünftigen. Jesus ertrug den Zorn Gottes. Übrigens ein gerechter Zorn. Ja, nicht so wie wir denken, Zorn. Ja, Gott war zornig. Er war gerechtmäßig zornig über das, was bei den Menschen passiert ist. Und Jesus ertrug diesen Zorn. Und Jesus ist jetzt der einzige Vermittler zwischen uns und Gott. Und du brauchst nicht mehr versuchen, Mittler zu sein. Das hat er vollkommen gemacht. Das heißt, unser Flehen, unsere Fürbitte ist nicht nötig, um die Dinge bei Gott in Ordnung zu bringen oder vor Gott. Alles passiert und Gott hat auch nicht die Nase voll und Gott hat auch keine schlechte Laune. Er will, dass niemand verloren geht, aber dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Okay, und in Christus ist Gottes Gericht ergangen und der Zorn Gottes hat sich gelegt. Gott hat die Versorgung verfügbar gemacht, aber natürlich jeder einzelne Mensch muss für sich glauben, muss für sich empfangen. Tut er es nicht, dann bleiben Zorn und Strafgericht. Die Jesus nicht annehmen, tragen die Konsequenzen. Und das ist die Güte und der Ernst Gottes, von dem Paulus spricht am Ende unseres Lebens. Aber jetzt ist Gnadenzeit. Jetzt ist Zeit der Gnade. Was Menschen die Verlorenheit einbringt, übrigens sind nicht die Einzelsünden. Die sind vergeben. Was Verdammnis bringt, ist nicht anzunehmen, was Jesus für uns erworben hat. Das nicht anzunehmen, in Christus. Also, und bei unserem Gebet und bei unserer Fürbitte als Christen geht es darum, Gott voll Zuversicht beim Wort zu nehmen. Mit Jesus zu beten, der ja alle Zeit für uns betet. Mose ist ein Schattenbild für Christus. Er weist auf Christus hin. Christus ist der, der in den Riss getreten ist und die ganze Welt profitiert davon. Jetzt, seit 2000 Jahren. Von dem, was da vollbracht ist. Und natürlich ist Mose auch für uns eine Inspiration zum Gebet. Gott will, dass wir voll Vertrauen, wie Mose beten. Aber eben mit einer anderen Ausrichtung. Der Himmel ist offen. Gott will. Gott hat schon gehandelt. Ja, Gott ist nicht der ungerechte Richter. Da gibt es diese andere Geschichte von dieser bittenden Witwe. Oh, die sagt, bitte lieber Richter, schaff mir doch Recht. Und sie kommt immer wieder und der sagt, will nicht, ja, kein Bock, ja, die nervt und so weiter. Und dann sagt Jesus so, der Richter sagt, ja, bevor die mich noch schlägt, ja, mache ich jetzt endlich was. Also, und genau so ist Gott nicht. Nein, der Vater hat in Christus alles, was wir brauchen und was diese Welt braucht, zur Verfügung gestellt, Vorsorge getroffen. Er liebt uns und will, dass wir empfangen. Und ja, und deswegen sollen wir beten und nicht nachlassen in unserem Gebet. Ich möchte zum Schluss drei Eigenschaften unseres Gebetes nennen, unserer Fürbitte. Drei Eigenschaften. Unser Gebet ist erstens mächtig, es ist zweitens rechtmäßig und es ist drittens notwendig. Es ist mächtig. Mose lässt sich vom Gebet nicht abhalten und wir sollten uns auch nicht abhalten lassen, weil Gott aufgerufen hat oder angerufen werden möchte von uns, weil Gott durch uns fließen will, werden unsere Gebete Auswirkungen haben. Nochmal kurz Exkurs, wenn du hier bist heute und sagst, was quatscht der denn eigentlich so? Ich habe keine Ahnung, wie mit Gott, kann man mit Gott reden? Also stell einfach Fragen hinterher, ja, bevor du gehst und sagst, was haben die denn alles da verhandelt? Stell einfach deine Fragen, wir beantworten sie ganz gerne. Apostelgeschichte 4 heißt es, als sie gebetet hatten, also das waren die jüngeren Jünger, die Nachfolger der ersten Zeit und schon weggesperrt und kamen wieder frei und dann haben sie gebetet zusammen. Und dann heißt es, da erbebte die Städte, wo sie versammelt waren und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Und große Gnade war auf ihnen allen. Oder Paulus und Silas im Gefängnis. Und die sitzen da nicht drin im Gefängnis und sagen, wir sind im Gefängnis, sondern sie fangen mitten in der Nacht an, Gott zu loben mit Gesang. Und da heißt es, plötzlich entstand ein großes Erdbeben. Unser Gebet, das ist ein Bild dafür, ist mächtig. Und vor allem, wenn wir in dem Bewusstsein beten, dass der Herr schon alles vollbracht hat, dass wir nicht seinen Arm erst bewegen müssen, ihn dazu bringen müssen, etwas zu tun, sondern dass eigentlich eher umgekehrt ist, dass er sich einen Raum in uns schaffen muss. Wenn wir also seine Gnade, die schon ausgegossen ist, freisetzen und seine Wunder vollbringen, damit ihm alle Ehre zukommt. Denken wir daran, die Kraft aller Gebete liegt im Lobpreis. Mehr als alles andere sollen wir Gott lieben, diese Gemeinschaft lieben, ihn preisen, ihn loben vor allem anderen. Und es bahnt uns einen Weg. Und denken wir daran, dass Jesus uns Gewalt gegeben hat, Vollmacht gegeben hat, Verantwortung gegeben hat über alle Finsternis. Und deswegen können wir auch gegen Finsternis beten, damit Menschen offener werden für das Evangelium. Wir können gegen Krankheit beten. Warum? Weil sie nicht von Gott ist, sondern weil sie Teil dieser gefallenen Schöpfung ist, weil sie Teil des Gegners Gottes sind. Und deswegen dürfen wir dagegen beten. Und weil Jesus gesagt hat, dass wir als seine Jünger seine Werke weiterführen. Und übrigens, Gebet ist mächtig. Gebet bedeutet nicht, den schlecht informierten Gott auf dem Laufenden zu halten über deine oder eines anderen Krankheitssymptome oder Probleme. Versteht ihr? Wir brauchen nicht so viel mit Gott über unsere Probleme reden, aber ihn preisen, was er schon vollbracht hat, um uns zu retten. Und diese Rettung schließt so viel ein. Heilung, Befreiung, Versorgung, Versöhnung, Beziehungen und so weiter, gelingende Beziehungen. Sprich zu dem Berg, hat Jesus gesagt. Ja, das ist ein ganz anderes Gebetsdenken, als viele von uns haben. Und ich sage dir, seit ich das gelernt habe oder eigentlich praktiziere, erlebe ich mehr Gebetserhörungen. Zu dem Berg zu sprechen, also zum Problem zu sprechen, zur Krankheit zu sprechen. Lass dich also ermutigen, die Macht des Gebets noch mehr zu erfahren. Geh Gebetsschritte. Zweitens, unser Gebet ist rechtmäßig. Wir können natürlich fragen, ja, wer sind denn wir, dass wir so beten können? Ja, also komm. Ich bin ein kleiner, armer Sünder, der irgendwie... Nein, bist du nicht. Es ist rechtmäßig. Gott hat uns zu Königen und Priestern gemacht und Priester beten. Jesus selbst lehrt seine Jünger beten. Er sagt, betet Vater unser. Also Gott ist unser Vater. Wenn wir glauben und getauft sind, sind wir rechtmäßig Gottes Kinder geworden. Und Jesus sagt, ich habe euch Autorität gegeben, Macht verliehen. Und deswegen sagt Jesus auch, bittet und ihr werdet empfangen. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Mein Konfispruch. Mit Verheißung. Oder ihr kennt den anderen vielleicht von Markus, in Markus 11. Darum sage ich euch, alles, was ihr auch betet, bittet. Glaubt, dass ihr es schon empfangen habt. Und ihr werdet es wird euch gegeben. Ja, es ist, glaube ich, kein Trick, sondern es ist so dieses Verstehen, Gott will uns ja geben. Jesus führt die Wahrheit noch weiter fort in Lukas 11, wo er sagt, Mensch, wenn schon ihr, die ihr böse seid, ja, also die ihr Menschen seid und die ihr Fehler macht und die ihr manchmal echt schwer seid, etwas zu geben, wenn schon ihr euren Kindern gute Gaben geben könnt, ja, wie viel mehr der Vater im Himmel. Es ist Gnadenzeit. Gott möchte unsere Nöte erfüllen, auch die Nöte anderer Menschen. Ja, Gott hat nicht die Nase voll, nochmal. Er möchte geben. Er ist nicht der ungerechte Richter und ist auch nicht der müde Freund. Wir dürfen die Verheißungen beten, das, was Gott versprochen hat. Aber Gebet ersetzt nicht unser Gehen. Manchmal denken wir, oh, jetzt bete ich einfach so, dass Menschen zum Glauben kommen. Menschen, ja, so. Ich muss ja nichts sagen, ich muss nur beten. Nein, das Wort Gottes muss auch gesprochen werden, weil es ist das Wort, das in das Herz eines Menschen geht und Glauben weckt. Es ist beides, beten und gehen. Und darum ist das biblische Gebet auch, Herr, sende Arbeiter in die Ernte. Sende Arbeiter, dass sie dein Wort verkünden und lass mich auch selbst ein Arbeiter sein. Und drittens und letztes, unser Gebet ist nötig, notwendig. In der Geschichte steht klar vor Augen, Moses Gebet wendet die Not seines Volkes. Gott hat es so gewollt, dass wir Fürbitter an der Seite Jesu sind. Gott will Menschen retten und ihnen helfen. Er will, dass sein Wille auf dieser Erde geschieht, so wie im Himmel. Und dann fragst du, ja, warum passiert dann so wenig? Warum kriegen wir dann so wenig mit? Warum erleben wir gefühlt so wenig? Weil Menschen ihren Willen haben. Ja, wir bräuchten es ja nicht beten, wenn es passiert. Menschen haben ihren Willen, weil zwischen Himmel und Erde so viel passiert, was wir auch nicht verstehen. Mann, über Gebet könnten wir wochenlang reden, eine Predigt. Was ist es? Aber wir können da nicht alles begreifen. Es ist passiert so viel, was wir nicht verstehen. Ja, Gott will auch, dass seine Kirche Salz und Licht ist in dieser Welt. Er wendet die Not durch unser Beten. Aber auch Christen haben einen freien Willen. Auch Christen können sich dem Einfluss Gottes entziehen. Genau wie das Volk am Fuße des Berges, das töricht gehandelt hat, ja, halsstarrig war, schändlich war. So geht es auch unter Christen. Und darum ist die Fürbitte für eine wiederkehrende Erneuerung in unserer Kirche auch so wichtig. Für uns als Christen. Gott ist nicht mehr die Variable. Er ist mächtig, er ist willig und er ist fähig. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Ein kurzes Wort an dich, wenn du heute hier bist und spürst, dass du eine Beziehung zu Gott brauchst. Wenn du merkst, dass Gott eigentlich nicht mehr als ein Wort für dich ist im Moment. Wenn du weißt, dass er keine oder vielleicht nur eine kleine Rolle spielt in deinem Leben. Wenn du das merkst, dann ist Zeit, dich retten zu lassen. Was heißt es? Das heißt, dass du zu ihm kommst. Du hast heute von Gottes grenzenloser Liebe auch gehört. Du hast gehört, was er getan hat. Er will dich. Aber es geht darum, selbst zu kommen, um Vergebung zu bitten. Nicht, weil Gott dann erst vergibt. Er hat schon vergeben, aber dass du es empfangen kannst für dein Leben. Und zu uns Christen, wir brauchen eigentlich Gott nicht anzuflehen, dass er barmherzig ist. Denn er ist in Jesus vollkommen barmherzig und hat diese Barmherzigkeit gezeigt. Er hat gezeigt, dass das sein Wille ist und sein Wunsch. Wie sollen wir also beten? Nun, wir sollen Gott preisen und loben über seinem Heilswerk. Wir sollen Autorität nehmen über Macht der Finsternis. Da, wo Dunkelheit ist, sollen wir das ergreifen, dass Menschen die Augen aufgehen. Paulus hat es geschrieben, sagt, denn der Gott dieser Welt hat ihnen den Sinn verblendet, dass sie das helle Licht des Evangeliums nicht sehen können. Wir können durch unser Gebet das Böse in der Welt eindämmen. Wir können Durchbrüche erwirken. Wie viel ist schon durch Gebet erreicht? Wir glauben auch, dass das ist schon lange her, 70 Jahre, Mauerfall, das ist auch passiert, nicht 70. Wie viel? 40. 30, genau. Dass es auch passiert ist durch die Gebete, die zu Gott gekommen sind. Es besteht kein Zweifel, sagt der frühchristliche Apologet Aristides, Zitat, dass durch das flehentliche Gebet der Christen die Welt noch fortbesteht. Bis die Erschütterungen kommen, sie sind vorausgesagt durch Jesus selbst. Vieles kann zerbrechen, auch in unserem Leben, in dieser Welt. Aber Gottes Verheißungen bleiben. Und darum lasst uns Anbeter, lasst uns zuversichtliche Beter sein und auch das gemeinsame Gebet ernst nehmen. Betet zu Hause. Schafft, wenn ihr es noch nicht habt, eine Gebetskultur in eurer Ehe, als mit euren Partnern, mit den Kindern. Betet. Lasst uns als Gemeinde weiterbeten. Fokus Jesus, Friedensgebet. Ich bin so dankbar, dass wir Woche für Woche ein Gebet in der Gemeinde haben, dass wir Semester für Semester immer starten mit gemeinsamem Gebet, um uns das bewusst zu machen. Ich lade uns jetzt ein, uns zu stärken wenn wir das Abendmahl feiern, dass wir Gottes Liebe, seine Kraft, seine Berufung neu für uns empfangen. Wenn du dich gerufen fühlst, dann komm. Lass dich beschenken. Und wenn du das Bedürfnis hast, ja, ich möchte, jetzt ist mir jemand gekommen, für den möchte ich beten heute. Also wir werden das Abendmahl feiern und ich habe auch hier so Kerzen aufgestellt. Wir machen das öfter, dass man einfach eine Kerze anzündet. Das ist nur eine Möglichkeit. Du kannst auch so beten für jemanden. Aber manchmal machen wir das und sagen, Herr, danke, dass du mein Gebet erhörst für diese Person, für diese Not, für das, was du mir gerade aufs Herz legst. Und lass uns immer daran denken, wenn wir beten, dann ist ja Gott in uns. Sein Geist ist ja in uns. Das heißt, er leitet uns im Gebet. Er führt uns. Und das ist so wunderbar. Wenn du einen bestimmten Schritt gehen willst heute, wenn du merkst, boah, es hält mich so viel ab vom Gebet, ich will heute eine Entscheidung treffen, kannst du das auch irgendwie zeigen dadurch. Du kannst auch durch diese Tür laufen und sagen, die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Und sagt, dann geh da durch und sag, Herr, ich gehöre zu dir. Nichts soll mich abhalten vom Gebet, von dieser tollen und einzigartigen Gemeinschaft mit dir. Ich bete. Herr, wir danken dir für diesen Abend heute. Wir danken dir, dass du da bist. Und wir danken dir, dass du uns ermutigst. Herr, du forderst uns immer wieder heraus und du sprichst uns immer wieder an, setzt uns immer wieder frei, ein Stück mehr dich zu erkennen, was du alles getan hast für uns. Und dafür loben und preisen wir dich. Danke, dass du uns einlädst in diese Gemeinschaft mit dir. Danke, dass wir miteinander Abendmahl feiern dürfen, dass wir uns erinnern dürfen, was du für uns getan hast, diesen neuen Bund eröffnet hast. Herr, dass du uns an dein Herz gezogen hast und dass wir deine Mitstreiter sein dürfen. Dass du uns daran erinnerst, dass wir einmal dieses Mahl feiern dürfen mit dir in der Ewigkeit. Und dass wir uns aber auch erinnern, dass du jetzt gegenwärtig bist. Und wenn wir Brot und Wein empfangen, dass wir Heilung empfangen, dass wir Vergebung empfangen, dass Ketten gesprengt werden, da wo wir gebunden sind. Herr, dass Probleme überwunden werden, weil du da bist. Und ich bete, Herr, wecke Glauben in unseren Herzen, wenn wir jetzt miteinander Brot essen und Wein trinken. Vater, wie dein Sohn uns aufgetragen hat. Lass uns miteinander stehen.